herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Fachzeitschrift Zahnmedizin Up to Date. Heute mit einem Beitrag zum Thema
Brückenprothetik. Ein Beitrag von Peter Rammelsberg. Einleitung.
Nach Zahnverlust von einzelnen Zähnen sind Brückenversorgungen eine seit vielen Jahrzehnten bewährte Behandlungsmethode, um die verloren gegangenen Zähne unauffällig und funktionell fast vollwertig zu ersetzen. Voraussetzungen sind in der Regel Schaltlücken mit belastbaren Pfeilerzähnen an den Lückengrenzen. Bei konventionellen Brücken werden die der Lücke benachbarten Pfeilerzähne zur Aufnahme von Kronen präpariert und die fehlenden Zähne als Brückenglieder starr mit den Kronen verbunden. Die Brücken werden auf die Pfeilerzähne zementiert und die Kaukräfte werden ausschließlich von den Parodontien der Pfeilerzähne aufgenommen. Bei günstiger Brückenglied- und Kronengestaltung ist dieser Zahnersatz vom Laien nicht zu erkennen und die betroffenen Patienten nehmen Brücken schon nach kurzer Zeit als eigene Zähne wahr. Am häufigsten sind kleine Brücken mit zwei randständigen Kronen und einem Brückenglied. Für diese Versorgungsform gibt es langfristige klinische Studien, die eine ausgezeichnete Prognose belegen. Zur Reduktion der Invasivität der Zahnpräparation der Nachbarzähne wurden vor ca. 30 Jahren Adhäsivbrücken mit stark divergierenden Erfolgsraten eingeführt. Die Einführung moderner Hochleistungskeramiken in Kombination mit neuen Fertigungsverfahren, aber auch die Nutzung von Implantaten als Brückenpfeiler haben in den vergangenen Jahren zu weiteren Neuentwicklungen bei den Brückenkonstruktionen geführt.
Definition.
Definitionsgemäß handelt es sich bei Brücken um festsitzenden Zahnersatz, der in der Regel eine durch Pfeilerzähne begrenzte Zahnlücke starr verbindet. Die Kaukräfte auf dem Brückenglied werden ausschließlich auf die Parodontien der Pfeilerzähne übertragen. Die als Brückenanker verwendeten Kronen und die ersetzten Zähne werden als Brückenglieder bezeichnet. Die überbrückten Lücken nennt man Brückenspannen.
Grundlagen: Brückenanker.
Als Brückenanker kommen verschiedene Formen von Kronen in Frage, wie Vollkronen aus Metall, mit Kunststoff oder Keramik verblendete Metallkronen, Vollkeramikkronen aus Hochleistungskeramiken mit hoher Biegefestigkeit und metallfreie Kompositkronen mit verbesserten Materialeigenschaften. Zur Reduktion des Materialabtrags an den Pfeilerzähnen können aber auch Teilkronen, Inlays und Klebeanker anstelle von Vollkronen als Brückenanker in Betracht gezogen werden.
Sonderformen: Freiendbrücken.
Bei eingeschränkter Indikationsstellung sind abweichend von der obigen Definition mehrere Sonderformen von Brücken möglich. Hierzu gehören Freiendbrücken, die zwei oder mehr Brückenanker nur auf einer Lückenseite haben und einen Zahn auf der anderen Seite der Freiendlücke durch ein Brückenglied ersetzen.
Herausnehmbare Brücken.
Auch herausnehmbare Brücken sind zur Versorgung größerer Weichteildefekte indiziert. Als Brückenanker werden dann Doppelkronen in Form von Teleskopkronen oder Konuskronen eingesetzt. Diese Brückenform kann vom Patienten wie bei einer Teilprothese jederzeit entfernt werden. Die Kaukräfte werden jedoch ausschließlich durch die Pfeilerzähne aufgenommen und nicht auf zahnlose Kieferkammabschnitte übertragen. Die Einführung von Implantaten führte zu einer weiteren Sonderform, den bedingt abnehmbaren Brückenkonstruktionen. Hierbei werden die Brücken auf Implantate verschraubt und können vom Zahnarzt bei Bedarf zur Nachsorge oder für Reparaturen wieder entfernt werden, während der Patient die Brücken nicht abnehmen kann. Werden bedingt abnehmbare Brücken eingesetzt, die natürliche Pfeilerzähne und Implantate verbinden, so kann der implantatverankerte Anteil abgeschraubt werden, wenn er über ein Geschiebe mit dem fest zementierten zahngestützten Anteil verbunden ist.
Konstruktionsprinzipien: Pfeiler-Brückenglied-Relation.
In der Literatur gibt es Studien, die belegen, dass die Verletzung des sogenannten Gesetzes nach Arndt mit einem höheren Misserfolgsrisiko verbunden ist. Nachdem diese Brücken jedoch auch noch mit einer akzeptablen Erfolgswahrscheinlichkeit verbunden sind, kann die Verletzung des Gesetzes nach Arndt per se jedoch nicht als Planungsfehler angesehen werden. Aus dieser Relativierung von Arndts Postulat lässt sich jedoch auch nicht ableiten, dass beliebig große Brücken bedenkenlos auf wenige parodontal vorgeschädigte Pfeiler abgestützt werden können. Die wenigen klinischen Studien, die über Erfolge bei deutlich reduziertem Parodontalzustand berichten, bedürfen einer Überprüfung anhand prospektiver Studien mit besserem Studiendesign und größeren Stichprobenumfängen.
Pfeileranzahl.
Da die Kaukräfte ausschließlich auf die Parodontien der Brückenpfeiler übertragen werden, können Brücken nur eine begrenzte Zahl von Zähnen ersetzen. Als grober Anhaltspunkt hat sich das 1926 publizierte Postulat von Arndte für die Brückenplanung etabliert. Demnach soll die Zahl der ersetzten Zähne die Zahl der Pfeilerzähne nicht übersteigen. Bei zwei Brückenpfeilern einer zahnbegrenzten Lücke können demnach maximal zwei fehlende Zähne durch Brückenglieder ersetzt werden. Gleichzeitig muss die Pfeilerwertigkeit in Bezug auf die parodontale Verankerung berücksichtigt werden. So haben gesunde, mehrwurzelige Molaren eine etwa doppelt so große Wurzeloberfläche wie Prämolaren oder Frontzähne. Handelt es sich um parodontal vorgeschädigte Pfeilerzähne, müsste auch noch das verloren gegangene Attachment für die Kalkulation der Belastbarkeit abgezogen werden.
Brückengliedverlauf. Merke: Ein geradliniger Verlauf des Brückenglieds im Bereich der Lücke ist aus statischen Gründen als ideal zu betrachten. Kave: Bei einem stark bogenförmigen Verlauf besteht die Gefahr von Kippbelastungen auf die Pfeilerzähne. Schon bei statischen Okklusionskontakten auf den Brückengliedern kommt es zu Kippkräften, die nur durch einen Teil der Parodontien der Pfeilerzähne abgefangen werden können und die Belastbarkeit der Konstruktion sinkt.
Bei bogenförmigen Lücken ist ein geradliniger Brückenverlauf meist nicht realisierbar, da es entweder die antagonistische Situation nicht zulässt oder ästhetische und phonetische Probleme, insbesondere im Oberkieferfrontzahnbereich, entstehen. Um dieser Problematik Rechnung zu tragen, ist die Einbeziehung einer größeren Anzahl oder qualitativ höherwertiger Pfeilerzähne über das Postulat von Arndte hinaus empfehlenswert.
Brückengliedgestaltung.
Kriterien: Die Gestaltung der Unterseite des Brückenglieds verdient eine besondere Aufmerksamkeit. Zum einen muss der basale Teil hygienefähig sein, daher der Patient muss in der Lage sein, Plaque in diesem Bereich möglichst einfach zu entfernen. Da die Unterseite meist nicht der Zahnbürste oder der Interdentalbürste zugänglich ist, kommt nur die Zahnseide, am besten Superfloss mit versteiftem Ende zum Einfädeln, zur Reinigung der Unterseite in Frage.
Merke: Zur Vermeidung von nicht zugänglichen Toträumen muss die Unterseite in allen Raumrichtungen konvex gestaltet werden. Gleichzeitig soll das Brückenglied zumindest im sichtbaren Bereich so unauffällig gestaltet werden, dass es wie ein natürlicher Zahn aus der Gingiva herauswächst.
Beide Kriterien, hygienefähige Gestaltung und natürliches Aussehen, stehen bei der Brückengliedplanung im Widerstreit. Je nach Schwerpunktsetzung haben sich historisch vier verschiedene Brückengliedformen herauskristallisiert. Schwebebrücken. Diese Brücken, die nur etwa zwei Drittel der Kauffläche ersetzen und einen breiten Freiraum zur Alveolarmucosa aufweisen, wurden früher häufig im Unterkieferseitenzahnbereich eingegliedert, um eine Selbstreinigung durch die Zunge zu ermöglichen. Bei Verwendung von Interdentalbürsten ist die Interdentalhygiene aber eher erschwert, da die Führung durch ein anatomisch gestaltetes Brückenglied fehlt. Deshalb gibt es kaum mehr eine Indikation für diese Brückengliedform. Spaltbrücke. Sie weist einen ca. 1 mm breiten Spalt zwischen Mucosa und Brückenglied auf und vereinigt sowohl hygienische Nachteile als auch ästhetische Defizite. Damit hat sie nur noch historischen Wert ohne sinnvolle Indikation. Tangentialbrücke. Die Tangentialbrücke weist einen linienförmigen Kontakt mit der Alveolarmucosa auf und kommt damit den Anforderungen hinsichtlich einer günstigen Ästhetik und akzeptablen Hygienefähigkeit am nächsten. Ovate Pontic. Wird der zahnlose Alveolarfortsatz konkav ausgeformt, so kann das Brückenglied als sogenanntes ovate Pontic mit flächenförmigem Schleimhautkontakt gestaltet werden. Durch die konvexe Gestaltung der Unterseite ist die Hygienefähigkeit mittels Zahnseide weiterhin möglich. Gleichzeitig wirkt das Brückenglied noch mehr wie ein eigener Zahn, der quasi aus der Mucosa herauswächst. Die ovate Pontic-Form ist vor allem im Oberkieferfrontzahnbereich bei hohen ästhetischen Ansprüchen empfehlenswert, setzt aber die gezielte Ausformung durch ein Provisorium und gegebenenfalls einen kleineren elektrochirurgischen Eingriff voraus. Sattelbrücken. Ein sattelförmiges Brückenglied ist auf der Unterseite konkav und liegt der Alveolarmucosa breitflächig auf. Da hierdurch die Hygienefähigkeit unter dem Brückenglied nicht mehr gegeben ist, dürfen Sattelbrücken nur als herausnehmbare Konstruktion konzipiert werden. Bei ausgedehnten Weichteildefekten haben sie ein schmales Indikationsspektrum, wobei je nach Anzahl der Pfeilerzähne und Lückenkonstellation fließende Übergänge zur Teilprothese bestehen.
Brückendimensionierung.
Belastung. Die mechanische Belastung von Brückenkonstruktionen wird maßgeblich durch die einwirkenden Kaukräfte und die meist deutlich darüber liegenden Kräfte beim Pressen und Knirschen bestimmt. Die durchschnittlichen Maximalkräfte werden im Seitenzahnbereich mit ca. 500 Newton und im Frontzahnbereich mit ca. 200 Newton angegeben. Da diese Kräfte im Einzelfall auch deutlich überschritten werden können und manche Materialien längerfristigen Ermüdungserscheinungen unterliegen, ist ein zusätzlicher Sicherheitsspielraum wünschenswert. Querschnitt: Der Bereich des Verbinders zwischen Brückenanker und Brückenglied verdient besondere Aufmerksamkeit. Der Querschnitt muss für jedes Gerüstmaterial eine ausreichende Dimensionierung aufweisen, um auch bei großen Kaubelastungen Deformationen und damit auch Spannungsübertragungen auf das Verblendmaterial zu vermeiden. Je nach Biegefestigkeit des Gerüstmaterials muss der Querschnitt angepasst werden. So erfordern weiche Legierungen größere Querschnitte als NEM-Legierungen oder Zirkonoxid-Keramikgerüste. Für Gerüstkeramiken mit einer Biegefestigkeit von ca. 400 MPa werden im Seitenzahnbereich Querschnitte von bis zu 16 Quadratmillimeter empfohlen. Nach der Balkentheorie wird ersichtlich, dass die Höhe des Verbinders in der dritten Potenz eingeht und damit den größten Einfluss auf die Steifigkeit der Brücke hat. Um eine reduzierte Höhe zu kompensieren, bedarf es einer überproportionalen Verbreiterung der Brücke oder eines deutlich höheren E-Moduls der Legierung. Außerdem sieht man, dass die Länge des Brückenglieds ebenfalls einen großen Einfluss auf die Steifigkeit hat.
Merke: So sind einige Keramiken noch für Keramikbrücken in Prämolaren Breite, zum Beispiel Lithium-Disilikat-Keramik, geeignet, während sie für molaren Brücken nicht zugelassen sind. Okklusionskonzepte für Brücken. Kieferrelation:
Als Kieferrelation für kleinere Brücken kommt meist nur die maximale Interkuspidation in Frage, da durch eine einzelne Brücke im gesunden Kauorgan keine Veränderung der Kieferrelation erreicht werden kann. Diese Position wird im gesunden Kauorgan durch die Patienten mit einer hohen Reproduzierbarkeit bei einem mittleren Maximalfehler von ca. 20 Mikrometer bei gelenknaher Messung wiedergefunden.
Merke: Da die maximale Interkuspidation ausschließlich über die Okklusion definiert ist, muss vor der Entfernung alter Restaurationen und vor der Pfeilerpräparation sichergestellt werden, dass genügend, möglichst in allen Stützzonen liegende statische Okklusionskontakte erhalten bleiben, um eine eindeutige Zuordnung von Ober- und Unterkiefermodell zu erlauben. Müssen im Zuge der Präparation wichtige statische Okklusionskontakte entfernt werden, so muss diese Kieferrelation durch parodontal abgestützte starre Registrierschlüssel gesichert werden.
In folgenden Konstellationen kommt die maximale Interkuspidation als Kieferrelation jedoch nicht in Frage. Die bestehende maximale Interkuspidation ist kausal mit funktionellen Beschwerden verbunden. Die bestehende maximale Interkuspidation ist so instabil, dass eine eindeutige Zuordnung der Modelle unmöglich ist. Es muss eine Veränderung der vertikalen Kieferrelation durchgeführt werden. In diesen Fällen ist die zentrische Kondylenposition zur Kieferrelationsbestimmung relevant. Diese Position wird durch die Stellung der Kondylen in den Fossae der Kiefergelenke determiniert. Bei der Registrierung wird der Unterkiefer durch den Behandler mit leichtem Druck im Kieferwinkelbereich in kranioventraler Richtung geführt. Für diese Kieferrelationsbestimmung muss der Biss etwas gesperrt werden, um ein starres Trägermaterial zwischen den Zahnreihen zu platzieren. Als Verschlüsselungsmaterial dient ein plastisches Material, das sich drucklos verarbeiten lässt und nach dem Abbinden starr ist, um eine eindeutige Zuordnung der Modelle durch den Zahntechniker zu gewährleisten.
Merke: Die zentrische Kondylenposition ist nur in Einzelfällen mit der maximalen Interkuspidation identisch. Meist bestehen mehrere Zehntelmillimeter Abweichungen zwischen beiden Positionen.
Wird die zentrische Kondylenposition registriert, so muss mit Veränderungen aller Okklusionskontakte einschließlich der Frontzahnbeziehung gerechnet werden. Daher eignet sich die zentrische Kondylenposition nur für Brückenkonstruktionen, die mit einer Rehabilitation eines gesamten Kiefers einhergehen.
Statische Okklusion:
Aus funktionellen Gründen sind statische Okklusionskontakte auf allen Brückenankern und Brückengliedern anzustreben, die sich an die Verhältnisse der natürlichen Bezahnung anlehnen.
Merke: Dabei müssen sich Zahnärzte und Zahntechniker bewusst sein, dass die Kaukräfte auf den Brückengliedern durch die Parodontien der Pfeilerzähne mit aufgefangen werden müssen.
In älteren Lehrbüchern werden häufig noch Brückenglieder mit auf ca. 2/3 reduzierter Breite in orovestibulärer Richtung empfohlen. Durch das verschmälerte Brückenglied soll die Gefahr von extraaxialen Kräften, die zu Kippbelastung der Pfeiler führen können, vermindert werden. Die reduzierte Brückengliedbreite führt jedoch zu unschönen Zahnformen. Daher erscheint es sinnvoller, die Brückenglieder vollanatomisch zu modellieren und die Kippbelastungen dadurch zu vermeiden, dass okklusale Kontakte auf weit oral und weit vestibulär liegenden Kauflächenanteilen vermieden werden.
Dynamische Okklusion.
Auch die Kräfte bei dynamischen Okklusionskontakten werden ausschließlich durch die Pfeilerzähne aufgenommen.
Kave. Dynamische Okklusionskontakte sind jedoch immer Schrägflächenkontakte, die zu extraaxialen Belastungen der Pfeiler führen. Da die Brückenglieder zusätzlich eine horizontale Distanz zu den Parodontien der Pfeilerzähne ausweisen, ist der Kippeffekt durch den zusätzlichen horizontalen Hebelarm nochmals verstärkt.
Daher sind dynamische Okklusionskontakte auf den Brückengliedern unabhängig vom Okklusionskonzept zu vermeiden. Wird zum Beispiel ein Eckzahn durch eine dreigliedrige Brücke ersetzt, so werden die Kräfte bei dynamischer Okklusion ausschließlich durch die benachbarten Pfeiler aufgenommen. Ein dynamischer Okklusionskontakt auf dem Eckzahn ist aus statischen Gründen wesentlich ungünstiger als dynamische Kontakte auf dem Schneidezahn und dem Prämolar, da hierbei der zusätzliche horizontale Hebelarm vermieden wird. Die Brückenanker werden entsprechend des angestrebten Okklusionskonzepts je nach Zahnstellung mit dynamischen Okklusionskontakten gestaltet.
Indikation und Prognose verschiedener Brücken. Anforderungen an die Brückenpfeiler.
Grundsätzlich ist jeder erhaltungswürdige Zahn, der ein ausreichendes parodontales Attachment aufweist, um den Belastungen in der Mundhöhle standzuhalten und zugleich einen Teil der zusätzlichen Kaubelastung des Brückenglieds aufnehmen kann, ein potenzieller Brückenpfeiler. Der Zustand der Pfeilerzähne bestimmt maßgeblich die Vorbehandlung und die Auswahl des geeigneten Brückenankers.
Merke: Wie für jede Form von definitivem Zahnersatz sollten vor der prothetischen Behandlung die gegebenenfalls nötigen parodontalen, endodontischen oder funktionellen Vorbehandlungen abgeschlossen sein.
Auch endodontisch vorbehandelte Pfeilerzähne können mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit als Brückenpfeiler herangezogen werden. Für die Stabilität der Brücke kommt ähnlich wie bei Einzelkronen dem Ferrule Design daher der zirkulären Fassung der gesunden Zahnhartsubstanz um wenigstens 1 bis 2 Millimeter eine große Bedeutung zu. Vergleicht man die langfristige Prognose von diesen Brücken mit Konstruktionen, die ausschließlich auf vitalen Pfeilerzähnen verankert sind, so ist eine etwas höhere Misserfolgsrate zu berücksichtigen. Diese ist überwiegend durch biologische Komplikationen wie sekundäre endodontische Probleme, Karies und Parodontitis bedingt und weniger durch technische Komplikationen.
Konventionelle Brücken.
Konventionelle Brücken zeichnen sich durch endständige Kronen mit Metallgerüst als Brückenanker aus, die im sichtbaren Bereich meist keramisch, manchmal auch noch mit Kunststoff verblendet sind. In umfangreichen Reviews über zahlreiche langjährige klinische Studien werden hervorragende Überlebensdaten mit durchschnittlich über 90% erfolgreichen Brücken nach 10 Jahren ermittelt. Misserfolge sind meist biologischer Natur.
Merke: Karies und endodontische Probleme sind die häufigsten Ursachen für Misserfolge, während parodontale Probleme oder Pfeilerfrakturen eher selten zu Brückenverlusten führen. Technische Probleme wie Gerüstfrakturen oder Verblendabplatzungen spielen in der Misserfolgsstatistik konventioneller Brücken eine untergeordnete Rolle.
Mit Kunststoff verblendete Brücken schneiden in einer deutschen Studie etwas schlechter ab. Werden Teilkronen anstelle von Vollkronen als Brückenanker verwendet, so liegt die Erfolgsrate in einer irischen Studie nach 10 Jahren bei über 76%.
Freiendbrücken.
Freiendbrücken sind eine Sonderform, die zu problematischen Belastungen der Pfeilerzähne führt. Der lückennahe Pfeiler wird beim Kauen auf dem Brückenglied stark vertikal belastet und gleichzeitig zur Lücke hin gekippt. Die Kaubelastung des lückenfernen Pfeilers ist wegen des großen Abstands zum Brückenglied wesentlich geringer. Dafür wird dieser Brückenanker zusätzlich auf Zug belastet.
Kave. Bei unzureichend retentiver Präparation kann es leicht zum Abzementieren der lückenfernen Krone kommen, mit der Gefahr einer rasch zur Zerstörung des Zahnes führenden Sekundärkaries. Wenn sich der lückennahe Brückenanker nicht löst, kann dieses Problem lange Zeit unerkannt bleiben.
Um diesen Problemen Rechnung zu tragen, können folgende Maßnahmen empfohlen werden: Begrenzung der Freiendspanne auf eine Prämolarenbreite, Einbeziehung von mindestens 2 Pfeilerzähnen, steile Präparation insbesondere des lückenfernen Pfeilers, gegebenenfalls unter Einsatz von Retentionsrillen, adhäsives Zementieren bei Präparationsmängeln, Auch bei sorgfältiger Indikationsstellung sind Freientbrücken mit einem höheren Misserfolgsrisiko behaftet. So sinkt die Überlebensrate nach 10 Jahren auf immer noch akzeptable 80% gegenüber 90% für Endpfeilerbrücken. Die häufigste Indikation für Freientbrücken wird daher gestellt, wenn andere ungünstige Konstruktionen vermieden werden sollen. Dies gilt für Freientbrücken im Seitenzahnbereich, wenn die Therapiealternative eine herausnehmbare Teilprothese ist oder wenn bisher unversehrte Pfeilerzähne nicht präpariert werden sollen.
Vollkeramikbrücken.
Mit der Einführung von Inceram, einer Aluminiumoxidkeramik mit hoher Biegefestigkeit, konnten Ende der 1980er Jahre erstmals kleinere vollkeramische Brücken angefertigt werden. An die Stelle des Metallgerüsts trat ein metallfreies Keramikgerüst mit anfangs deutlich dickeren Wandstärken, die mit Verblendkeramik überschichtet wurden. Für größere metallfreie Brücken haben sich inzwischen Zirkonoxidkeramikgerüste durchgesetzt. Da Zirkonoxidkeramik eine nochmals deutlich gesteigerte Biegefestigkeit von über 700 MPa aufweist, bei gleichzeitig hoher Risszähigkeit, können auch größere Brückenspannen mit 2 Brückengliedern im hochbelasteten Seitenzahnbereich metallfrei realisiert werden. Ein größerer zirkulärer Materialabtrag bei der Pfeilerpräparation ist gegenüber Metallkeramikbrücken auch nicht mehr nötig. Zur Kompensation der Sinterschrumpfung bei der Gerüstherstellung ist die CAD/CAM-Fertigung obligat, um die Gerüste in vorausberechnet vergrößerter Form aus den Rohlingen fräsen zu können. Angepasste Präparationen mit abgerundeten Stufen oder akzentuierten Hohlkehlen und keramikgerechter Bearbeitung sind für Vollkeramikbrücken unverzichtbar. Die Vorteile von Vollkeramikbrücken sind Vermeidung von Metalllegierungen, unauffälligere Kronenränder bei supragingivaler Kronenrandlage und im Vergleich zu Edelmetall geringere Materialkosten. Während Gerüstfrakturen bei Zirkonoxidkeramiken selten beobachtet werden, sind Abplatzungen der Verblendkeramik die häufigste, auch schon nach kurzer Tagedauer auftretende Komplikation von Vollkeramikbrücken. Um diese Probleme zu reduzieren, können folgende Maßnahmen empfohlen werden: Verwendung von im WAC-Wert angepassten Verblendkeramiken, Modifikation der Brennprogramme unter Berücksichtigung der geringen Wärmeleitfähigkeit von Zirkondioxidkeramik, um ein Unterbrennen der Verblendkeramik zu vermeiden. Langzeitabkühlung zur Reduktion von Spannungen in der Verblendkeramik und an der Grenzfläche zur Gerüstkeramik. Ausgedehnte Unterstützung der Brückenkonstruktion im Bereich der Höcker und Randleisten durch die hochfeste Gerüstkeramik und sorgfältige Politur nach jeder Einschleifkorrektur. Inwieweit diese Verbesserungen der zahntechnischen Prozesse die Abplatzungen auf das Niveau konventioneller metallunterstützter Brücken reduzieren können, bleibt künftigen Studien vorbehalten. Neben den inzwischen weit verbreiteten Brücken mit Zirkonoxidgerüsten haben sich für kleinere Brückenspannen und im Frontzahnbereich auch Brücken mit Lithium-Disilikat-Keramikgerüsten etabliert. Der bekannteste Vertreter ist Empress 2. Eine modernisierte Variante wird heute unter dem Namen E-Max Press oder E-Max Cut angeboten. Aufgrund der höheren Transluzenz dieser Keramik können diese Brücken auch komplett nur aus der Gerüstkeramik hergestellt werden. Bei Bedarf kann die Farbgebung mit Malfarben individualisiert werden.
Adhesivbrücken.
Adhesivbrücken wurden in den 1980er Jahren entwickelt, um bei kariesfreien Pfeilerzähnen die substanzopfernde Präparation möglichst ganz zu vermeiden. Anstelle der Kronenanker traten Klebeflügel, die meist aus einer NEM-Legierung gefertigt waren, mit einem meist keramisch verblendeten Brückenglied. An die Stelle der Kronenpräparation trat die Klebung mit dünnflüssigen Kompositklebern. Hierzu musste auf der Zahnseite der Zahnschmelz mit Phosphorsäure angeätzt werden und die Metallinnenfläche mit Hilfe verschiedener Konditionierungsverfahren vorbereitet werden. Nach einer anfänglichen Euphorie zeigte sich jedoch, dass der Metall-Kunststoff-Verbund den Kaubelastungen zusammen mit den physikalischen und biochemischen Belastungen in der Mundhöhle langfristig nicht gewachsen war. Misserfolgsraten von bis zu 50% nach 4 Jahren führten in Deutschland zu einer restriktiven Indikationsstellung, sodass Adhesivbrücken häufig nur als Langzeitprovisorien eingesetzt werden. Durch kaum nachvollziehbare Regelungen in den Festkostenzuschüssen werden Adhesivbrücken in der Regel nur bis zum 18. Lebensjahr bezuschusst, obwohl sie kostengünstiger und bei Modifikation des Präparationsdesigns ähnlich erfolgreich wie konventionelle Brücken sein können.
Merke: Werden die Adhesivbrücken mit einer retentiven Präparation kombiniert mit mindestens einer Retentionsrille und einer 1-2 mm tiefen Bohrung je Pfeilerzahn, dann können ähnlich hohe Überlebensraten wie für konventionelle Brücken erreicht werden.
Mit dieser immer noch minimalinvasiven Präparation werden kritische Schädbelastungen auf den Klebeverbund abgefangen. Diese retentive Präparation lässt sich im Seitenzahnbereich in Kombination mit ausreichend dimensionierten Auflagen noch leichter als im Frontzahnbereich realisieren. Hohe Überlebensraten sind daher auch im Seitenzahnbereich trotz der höheren Kaukräfte möglich. Für die Umsetzung dieses minimalinvasiven und kostengünstigen Therapiekonzepts sind in der zahnärztlichen Praxis folgende Voraussetzungen zu beachten: zuverlässige Gerüstkonditionierung unmittelbar vor dem Einkleben, zuverlässige Kofferdammtechnik, Vermessung der Präparation am Kontrollmodell und Probepräparation, gegebenenfalls mit Schablone, präzise zahntechnische Umsetzung der Kobalt-Chrom-Gerüste mit allen präparierten Retentionshilfen. Akzeptanz von silberfarbenen Metallgerüsten auf ca. 2/3 der Kauffläche der Seitenzähne bzw. Oralfläche von Frontzahnpfeilern durch die Patienten. Um die silberfarbenen Metallgerüste zu vermeiden, werden seit ca. 15 Jahren auch vollkeramische Adhäsivbrücken bei relativ enger Indikationsstellung eingesetzt. Gerüste aus Lithium-Disilikat-Keramiken haben für kleine Klebebrücken im Frontzahnbereich eine ausreichende Bruchfestigkeit und lassen sich aufgrund der Anätzbarkeit dieser Keramik auch zuverlässig kleben. Nachteilig ist die relativ geringe Biegefestigkeit, die möglichst Klebeanker mit über 1 mm Stärke erforderlich macht. Diese Schichtstärke kann bei Verwendung von Zirkonoxid-Keramiken gegebenenfalls reduziert werden. Die Konditionierung für eine zuverlässige Klebung ist wegen der fehlenden Anätzbarkeit dieser Keramik jedoch deutlich erschwert. Zahlreiche In-vitro-Studien ergaben beträchtliche Streuungen bei den publizierten Klebefestigkeiten. Auch die publizierten klinischen Studien weisen große Unterschiede in den Komplikationsraten auf.
Merke: Vollkeramische Klebebrücken können daher noch nicht als Routineversorgung empfohlen werden.
Vollkeramische Inlay-Brücken. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei vollkeramischen Inlay-Brücken, die bei weitgehend unversehrten Pfeilerzähnen im Seitenzahnbereich eingesetzt werden können. Die ästhetischen Vorteile der Vollkeramik im Vergleich zu metallgestützten Adhäsivbrücken werden jedoch durch größere Materialstärken erkauft. Bei Verwendung von Lithium-Disilikat-Keramiken als Keramikgerüst ist die Lückenbreite auf eine Prämolarenbreite begrenzt und große Verbinderquerschnitte müssen beachtet werden. Bei Zirkonoxidgerüsten können auch Lücken in Molarenbreite versorgt werden, ohne überdimensionierte Querschnitte der Verbinder. Die Probleme einer zuverlässigen Klebung von Zirkonoxid bleiben. Wird das Zirkonoxidgerüst im Inlay-Bereich durch eine Presskeramik überschichtet, so kann dieser Keramikanteil zur Vorbereitung der Klebung angeätzt werden. In ersten klinischen Studien zeigte sich, dass die Stabilität der Zirkonoxidgerüste für Inlay-Brücken unkritisch ist. Vielmehr sind Retentionsverluste, Chipping der Verblendkeramik und partielle Frakturen im Bereich des verblendeten Inlay-Ankers die häufigsten Komplikationen.
Implantatgestützte Brücken.
Anstelle von natürlichen Zähnen können Brücken auch auf endosalen Implantaten verankert werden. Hierbei haben sich ähnliche Planungsregeln wie bei zahngestützten Brücken bewährt. Neben rein implantatverankerten Brücken können kombiniert zahnimplantatverankerte Brücken mit einer ähnlichen Prognose eingesetzt werden. Fast jeder renommierte Implantathersteller bietet sowohl Aufbauteile für verschraubte als auch für konventionell zementierte Brücken an. Reinform. In der Anfangszeit der zahnärztlichen Implantologie wurden verschraubte Konstruktionen bevorzugt, da die Implantatkontrolle und die Interventionsmöglichkeiten bei Komplikationen einen erleichterten Zugang gewährleisteten. Dem stehen jedoch beträchtliche Nachteile entgegen. Der Schraubenkanal kann mit einem entfernbaren Material nur provisorisch verschlossen werden, was zu Geruchsbelästigungen durch Keime in den Spalten führen kann. Die Kauffläche ist im Bereich des Schraubenkanals unterbrochen und stellt bei verblendeten Brücken eine Sollbruchstelle für die Verblendung dar. Eine optimale okklusale Kaufflächengestaltung ist im Bereich des Schraubenkanals unmöglich. Zur provisorischen Versorgung müssen zusätzliche konfektionierte Hilfsteile verwendet werden, wobei der Schraubenkanal im Oberkiefer häufig im sichtbaren Bereich zu liegen kommt. Aufgrund dieser Nachteile und wegen der geringen Komplikationshäufigkeiten an den Implantaten haben sich heute überwiegend zementierte Brücken durchgesetzt. Hybridform. Der zahnärztliche Behandlungsprozess von implantatgestützten Brücken gestaltet sich durch die Verwendung der standardisierten Abformpfosten und zahntechnischen Hilfsteile in Teilbereichen einfacher als bei natürlichen Pfeilern. So erübrigt sich für die Abformung die aufwendige Darstellung der Implantatschultern mit Hilfe von Retraktionsfäden. Für die Kieferrelationsbestimmung und die Gesichtsbogenübertragung werden ebenfalls Hilfsteile angeboten.
Merke: Bei kombinierten Zahnimplantat verankerten Brücken ist der Zementierungsmodus zwingend, es sei denn, es wird eine zusätzliche Verschraubung des Implantat verankerten Brückenteils über ein verschraubtes Geschiebe eingebaut. Befestigung von Brücken.
Vor dem definitiven Eingliedern der Restauration werden Glasur und Politur der fertiggestellten Restauration beurteilt. Der Patient soll die Restauration in Ruhe betrachten können und sein Einverständnis zur definitiven Eingliederung geben. Bei Frontzahnrestaurationen empfiehlt es sich, im Zweifelsfall die Brücke zunächst für einige Tage mit einem provisorischen Zement einzugliedern. Konventionell. Als konventionelle Zemente kommen überwiegend Zinkoxidphosphatzement oder Glasionomer-Zemente in Frage. Unmittelbar vor dem definitiven Einsetzen werden die Pfeilerzähne gereinigt und durch eine sorgfältige Trockenlegung wird eine weitere Kontamination durch Speichel verhindert. Die Restauration wird mit Alkohol gereinigt und entfettet. Der Zement wird in sahniger Konsistenz angerührt und die Innenseite der Brückenanker damit bestrichen. Die Restauration wird in situ gebracht. Durch eine kurze Überprüfung der statischen Okklusion wird der korrekte Sitz überprüft und anschließend wird die Brücke für ca. 10 Minuten unter Druck in der Position gehalten. Nach der vollständigen Aushärtung des Zements werden alle Zementreste entfernt. Es folgt die Instruktion des Patienten zur Reinigung der Interdentalräume mittels Interdentalbürstchen und der Brückengliedunterseite mit Hilfe von Superfloss. Die adhäsive Befestigung von Brücken mit konventionellen Brückenankern Vollkronen, Teilkronen ist bei ausreichend retentiver Präparation unnötig. Eine denkbare Festigkeitssteigerung der Brückenanker durch das adhäsive Zementieren spielt keine Rolle, da die für Brücken in Frage kommenden Keramiken eine ausreichende Festigkeit aufweisen. Dagegen sind folgende Nachteile zu beachten: aufwendige Trockenlegung der Pfeiler, aufwendige Konditionierung der Gerüste und der Pfeiler, schwierige Entfernung der Zementüberschüsse, Tendenz zur Verfärbung. Adhäsiv. Daher wird die adhäsive Befestigung von Brücken nur empfohlen, wenn Retentionsprobleme wegen zu konischer Präparation oder zu kurzen Stümpfen bestehen. Außerdem können ästhetische Überlegungen für eine adhäsive Befestigung sprechen, wenn eine sichtbare Zementfuge bei deutlich supragingivalen Kronenrändern in Kombination mit vollkeramischen Brücken durch zahnfarbene oder eher transparenter Kompositzemente vermieden werden soll. Um die mögliche Retentionsverbesserung in Kombination mit einem geeigneten Kompositzement nutzen zu können, müssen die Verbundpartner, Dentin auf der Seite des Zahnstumpfs und die Kroneninnenseite mit einem passenden Verfahren konditioniert werden. Da die meisten Brückenanker keine ausreichende Transluzenz aufweisen, werden sowohl chemisch als auch dual härtende Dentinadhäsive und Kompositzemente empfohlen. Die Konditionierung der Kroneninnenseite variiert materialabhängig. Keramiken mit einer Glasmatrix können mit Flusssäure angeätzt und anschließend silanisiert werden. Bei Oxidkeramiken ist das Anätzen nicht möglich. Für Aluminiumoxidkeramiken ermöglicht das Silikatisieren mit Rokatec-Verfahren in Kombination mit einem Silan eine Steigerung der Verbundfestigkeit und damit der Retention der Brückenanker. Bei Zirkonoxidkeramiken scheinen primär mit freien Phosphatgruppen vorteilhaft, während Versuche, diese Keramik zu silanisieren, zu äußerst widersprüchlichen Resultaten führten. Nachdem eine absolute Trockenlegung zum Zementieren von Vollkronen meist nicht möglich ist, sollten wenigstens vor dem adhäsiven Zementieren Retraktionsfäden gelegt werden.
Provisorische Brücken.
Das Provisorium als zeitlich begrenzte Versorgung erfüllt zahlreiche funktionelle, biologische und ästhetische Aufgaben.
Merke: Im Rahmen der Vorbehandlungsphase können Provisorien auch als prospektives Diagnostikum oder zur Weichteilausformung genutzt werden. Unter diesen Aspekten sind die Anforderungen, die an das Provisorium gestellt werden, vergleichbar mit den Anforderungen an die definitive prothetische Versorgung.
Im Detail bedeutet dies, dass eine adäquate Randadaptation vorausgesetzt wird und im Hinblick auf die Vorbereitung des Weichgewebes darf das Provisorium keinen Reizfaktor für die Gingiva darstellen. Die Gestaltung der Approximalkontakte, Interdentalräume, Okklusion, Form und Stellung sollte der späteren Krone entsprechen. Nur was die Langlebigkeit der Provisorien angeht, können deutliche Abstriche im Vergleich zu definitiven Brücken gemacht werden. Ein optimales Provisorium erfüllt folgende Funktionen: Schutz des präparierten Pfeilers vor thermischen, chemischen und mikrobiologischen Noxen. Erhalt bzw. Wiederherstellung der Okklusion, Ästhetik und Phonetik. Prospektives Diagnostikum bezüglich Phonetik, Ästhetik und bei Änderungen der Kieferrelation. Konditionierung des oralen Weichgewebes. Vermeidung von Stellungsänderungen und Zeitgewinn zum Austesten der Prognose von fraglichen Pfeilern. Damit die Provisorien alle genannten Funktionen auch über einen längeren Zeitraum erfüllen können, müssen die Materialien zur Herstellung von Provisorien folgende Anforderungen erfüllen: Biokompatibilität, chemische Stabilität, möglichst keine Restmonomere, geringe Wärmeentwicklung und Schrumpfung während des Abbindevorgangs, Stabilität mit ausreichender Frakturfestigkeit, gute Polierbarkeit, einfaches Handling mit ausreichender Verarbeitungszeit und Korrekturmöglichkeit. In der Regel werden zur Provisorienherstellung Kunststoffe verwendet. Im Vergleich zu den autopolymerisierenden PMMA-Kunststoffen zeigen Komposite auf BIS-GMA-Basis verbesserte mechanische und chemische Eigenschaften. Zusätzlich ist das Risiko einer Pulpa-Schädigung durch die stark exotherme Abbindereaktion der PMMA-Kunststoffe reduziert.
Differentialindikation.
Für die Indikationsstellung einer konventionellen Brückenversorgung müssen die Risiken und Kosten in Relation zum Nutzen abgewogen werden. Insbesondere bei kleinen Schaltlücken als häufigste Indikation für eine Brückenversorgung muss diese Abwägung auch für die potenziellen Behandlungsalternativen implantatgestützte Einzelkrone, Adhesivbrücke oder Vollkeramikbrücke erfolgen. Betrachtet man allein die Kosten zur Versorgung einer Einzelzahnlücke, so wird ersichtlich, dass die Adhesivbrücke auch mit keramisch verblendetem Metallgerüst die günstigste festsitzende Therapiealternative darstellt.
Zusammenfassung:
Bei zahnbegrenzten Lücken gewährleisten Brücken eine langfristige und funktionell und ästhetisch ausgezeichnete Rehabilitation. Weiterentwicklungen durch den Einsatz von hochfesten Keramiken und adhesiven Befestigungsverfahren versprechen substanzschonendere Präparationsformen und ästhetische Vorteile, führen aber auch zu einer steigenden Techniksensitivität. Außerdem erweitert der Einsatz von Implantaten das Indikationsspektrum für Brücken.
Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.